بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر أمري بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام وأعنا على القيام واجعلنا من المقبولين على مائدة رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران. اجعلنا من عبادك المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وبلغتنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. ارفع الظلم عن المظلومين ورد يا ربنا الظالمين عن ظلمهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد، وهذا اللقاء على مائدة شهر الصيام. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا فيه من المقبولين وأن يجعلنا من عتقاء هذه الليلة. اللهم أمين. ومع اللقاء الثالث بين يدي حديثنا عن فقه الصيام من خلال قراءة لهذا الكتاب الموصول بالملخص الفقهي. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مشيكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على الصوف بيض الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah azza wa jal uns zu denjenigen machen, die Vergebung im Monat Ramadan bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die Laylatul Qadr erreichen werden mit seinem Wohlgefallen. Möge uns Allah subhanahu wa ta'ala aus diesem Monat rausgehen lassen mit vergebenen Sünden und so rein, wie er uns erschaffen hat. Allahumma amin. Wir sind beim dritten Vortrag, liebe Geschwister, bezüglich dieser Vortragsreihe, und zwar das Thema des Fastens. Und so sind wir heute angekommen beim dritten Vortrag. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch allesamt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa qabla al-bada'a fi dars al-liqa, ashkuru al-akh al-fadil, shaykhna al-shaykh Irtikin, imam hadha al-masjid wa al-qa'im ala idarati. Kadhalika ashkuru ikhwanam ala ma badalu wa yabzuluhu min ajli hadha al-masjid. Wa ashkuru aydan ala al-hadiyya alati qaddamaha li waladi Ahmad qubayla al-liqa. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فجزى الله خيرا الإخوة على ما بذلوا ويبذلوا، وجزى الله خيرا على الهدية التي قدمها لولدنا. وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتي وإخواني القائمين على إدارة هذا المسجد، وكذلك الإخوة الحضور. جزاكم الله خيرا. وهكذا يعلمنا الأخ إرتكين صفة من صفات الصالحين: أحسب كذلك ولا أزكي على الله. الأخوة الصادقة تجعل من الأخ يفرح لفرح أخيه ويشاركه ما يهمه
Zuallererst, bevor wir mit dem Vortrag beginnen, möchte der Sheikh ein Dankeschön aussprechen an den Bruder Ertekin, der Imam dieser Moschee Islamschule hier in Merzig ist, und ebenfalls den Geschwistern, die im Vorstand mit aktiv sind, und jeder Einzelne, der zu den Aktivitäten hier in der Moschee beiträgt und dies am Laufen hält. So möchte sich der Sheikh ganz herzlich bei jedem von euch bedanken und ebenfalls bei jedem anderen Anwesenden heute zu diesem Vortrag. Ebenfalls hat der Sheikh darauf hingewiesen, dass er sehr dafür dankt und es ihn sehr, sehr gefreut hat, das Geschenk, das ihr seinem Sohn Ahmed übergeben habt. Und dies zeigt uns eine Charaktereigenschaft der rechtschaffenden Menschen, diejenigen, die sich freuen für ihren Bruder, diejenigen, die sich wahrhaftig lieben für Allah subhanahu wa ta'ala und auch ja, diese Dinge vollziehen, um diese Liebe unter Beweis zu stellen. So danken wir an jeden Einzelnen, der daran mitgewirkt hat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
بحسن الانصات لأن بعد اللقاء في بعض الأسئلة على ما يدر خلال اللقاء وعندنا أيضا مجموعة من الكشنكات عقب اللقاء إن شاء الله طبعا نأكد أن الكشنكات جمع كلمة كشن بس باللغة العربية مش باللغة الألمانية إنها بالدويتش كشنك بارك الله
فيك. يعني wie bei jedem Vortrag erwähnt der Sheikh auch dieses Mal, dass man konzentriert zuhören sollte, inshallah, weil nach dem Unterricht wird es wieder eine Fragerunde geben und wie jeden Dienstag und wir auch heute wieder geschenkert dabei. Ich denke, das muss man nicht noch erläutern. Jeder weiß mittlerweile, dass das die Geschenke sind. Das ist ein bisschen die Grammatik gemischt aus dem Deutschen und ein bisschen aus dem Arabischen und das ergibt dann geschenkert. Also Jungs, aufmerksam zuhören, inshallah.
Ja, nein, das kann ich nicht mehr. Die Lekalte Mobile mit Kalimna عن سر في ترتيب أركان الإسلام خمسة، ثم بدأنا الحديث عن فريضة الصيام، فعرفنا مفهوم الصيام لغة وشرعا، تكلمنا عن حكم الصيام وأدلة وجوبه من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، تكلمنا عن مشروع أو الحكمة من مشروعية الصيام، ثم انتهينا بالحديث عن باب صيام رمضان وما طريقة العلم بدخول الشهر، وعلمنا أنه تكون برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن مسألة مهمة، على من يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟ فأعيروني المسامة.
In vergangenen Unterrichten, liebe Geschwister, haben wir beim ersten Vortrag haben wir erwähnt, was das Geheimnis ist dahinter. Hinter der Einstufung der verschiedenen Säulen des Islam. Im letzten Unterricht haben wir erwähnt oder sind langsam in das Thema des Fastens eingedrungen, woran man erkennt, dass das Fasten eine Pflicht ist und haben dazu Verse genannt und ebenfalls Ahadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben erwähnt, wann der Monat beginnt und wie man dies yani, wissen sollte oder auf welche Art und Weise es basiert, dass man weiß, wann der Monat beginnt. Wir haben ebenfalls darüber gesprochen, über den Tag an sich, nicht über den Fastenmonat, sondern über den Tag an sich, was der Beweis dafür ist, dass zum Beispiel zur Morgendämmerung yani das Fasten beginnt und zum Sonnenuntergang, zum Maghrib, das Fasten wieder aufhört. Hier haben wir ebenfalls Verse aus dem Koran erwähnt und Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute, bismillahi ta'ala, werden wir darüber reden, über folgendes Thema, und zwar, für wen ist das Fasten eine Pflicht? Für wen ist das Fasten eine Pflicht? Mitschreiben, zuhören, konzentrieren, inshallah.
يقول المصنف العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر فلا يجب على الكافر ولا يصح منه، فإن تاب أي الكافر في أثناء الشهر صام الباقي ولا يلزم قضاء من سبق حال الكفر. دي مسألة مهمة. إذا الصيام كما تعلمون فريضة وعبادة، فلا يجب إلا على المسلم، الكافر غير مخاطب بتعليمنا حال كفره، لذلك إن صام لا يقبل صومه، بعض الإخوة في دول الغرب يقول أنا زوجتي كتابية أي ليست مسلمة ولكنها تصوم مع رمضان، أقول لا يقبل منها هذا الصيام. لماذا؟ لأن شرط القبول الإسلام، صيام عبادة، فريضة تجب على من؟ على المسلم. تقول لي يعني هي إن صامت ملهاش أي أجر، أجر في إيش؟ الأجر يكون للمسلم وهي غير مخاطبة، حال كفرها بالصيام وبالتالي لا يقبل صومها إن صامت. تقول لي طيب أعمال البر الأخرى هل يستفيد منها الكافر؟ نعم أعمال البر الأخرى يستفيد منها، رجل مثلا يحسن معاملة الناس، يفعل الخير، يتصدق، هو يجازى على ذلك في الدنيا. لكن هل إن قام بعبادة من عبادات الإسلام تقبل؟ الإجابة لا، ولكن أعمال بره التي يقوم بها في الدنيا يكافئ عليها في الدنيا من صحة ومال وعافية وأولاد، زوجة وأولاد، دي كلها نعم، ماشي كده؟ دي مقابل ما يقدمه من إحسان في الدنيا فيما يتعلق بالأمور الحياتية. أما شرط قبول العبادات الإسلام، الإسلام. يبقى الأخ اللي بيسأل أنا زوجتي كتابية بتصوم، يقول لا، قول لها أنت كده بتشك على نفسك بلا طائل، ادخل الإسلام وصوم يقبل منك صومك، لكن قبل دخولك الإسلام فلا. وأنا عندي أول شرط في من يجب عليه صيام رمضان ويقبل منه الإسلام، الإسلام شرط الإسلام، لأن هذا الدين تعاليمه وأحكامه تخاطب من اعتنقه، أما من كفر به فلا يقبل منه لا فرض ولا عدل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
So machen wir weiter, liebe Geschwister, wie der Autor im Buche fortfährt, Sheikh Fawzan, Hafidhahullah, indem er erwähnt, das Fasten ist eine Pflicht für jeden Muslim, der das reife Alter und den Verstand yani hat und der dazu in der Lage ist. Für diese Person ist das Fasten verpflichtend. Es mag sein, und das hört man in der Vergangenheit öfter, dass es Brüder gibt, yani muslimische Brüder, die dann zu einem kommen und sagen, ja, meine Frau ist eine von den Leuten der Schrift, ihr seid jetzt entweder eine Christin oder eine Jüdin, aber mashallah, sie fastet sogar den Monat Ramadan mit uns. Mashallah, sie fastet sogar den Monat Ramadan mit uns. Hier erwähnt der Sheikh, dass die Voraussetzung dafür, dass es eine Pflicht ist und die Voraussetzung, dass überhaupt diese Tat von dir angenommen wird, weil wir wissen, die gottesdienstlichen Handlungen, liebe Geschwister, dass diese überhaupt angenommen werden, muss diese Person der Religion des Islam angehören. Das heißt, derjenige, der damit prahlt und sagt, meine Frau ist zwar keine Muslimin, aber mashallah, sie fastet sogar mit und so weiter und so fort, für diese sollte man erwähnen, dass sie keinen Lohn hat von ihrem Fasten. Dass sie keinen Lohn hat von ihrem Fasten, denn die Voraussetzung dafür, dass eine gottesdienstliche Handlung von ihr angenommen ist, ist die Religion des Islam. Erst wenn sie in den Islam eintritt und bezeugt, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt und bezeugt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist, dann wird von ihr dieses Fasten erst angenommen. Dann wird von ihr dieses Fasten erst angenommen. Da mag sich nun der ein oder andere die Frage stellen, okay, was ist mit denjenigen, die nicht zur Religion des Islam gehören, aber mashallah, man sieht, wie sie gute Taten vollziehen, sie spenden, sie helfen anderen Menschen, sie machen dies, sie machen das. Auf diese Frage lautet die Antwort wie folgt. Jeder, auch hier, wenn er kein Muslim ist, und diese Wohltaten, ich rede nicht von gottesdienstlichen Handlungen, sondern von Wohltaten, wie anderen Menschen zu helfen oder ähnliches, oder zu spenden oder wie auch immer, wer diese Taten vollzieht, auch wenn er kein Muslim ist, sollte man erwähnen, dass er seinen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala in der Dunya bekommt. Und der Lohn ist, dass man körperliche Gesundheit hat, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala eine Frau gewährt zum Heiraten, dass du diese finanzielle Mittel bekommst, dass du einen breiten Rüstung bekommst und so weiter und so fort. Dies ist der Lohn für denjenigen, der kein Muslim ist, aber diese Wohltaten auf dieser Dunya vollzieht. Und ich wiederhole nochmal, ich spreche von den Wohltaten, nicht von den gottesdienstlichen Handlungen. Für die gottesdienstliche Handlung ist die Pflicht, dass diese Person zuerst in die Religion des Islam eintritt.
Damit war das nächste Mal, dass der Winter-Urten mit Rede Muslim in Fahle al-Akhir mukata'at fi dunya. Tab hal man nicht mukata'at fi al-Akhir? Kadalik nur mukata'at fi al-Akhir. Ehe mukata'at? Kulluna ya'lam, an al-Nara barakat. Wa ba'duha ashad min ba'd. Ba'duha ashad min ba'd. An-Nara سبع دركات عياذا بك اللهم. أعلى دركة اسمها جهنم، وهذه أخفها، وهذه خصصت لوساط الموحدين، يعني اللي مات مسلما ولكن هم عاصي شاء الله تعالى أن يأخذه بها ويعذبه عليها. ملوش شفاعة، ملوش حسنات ماحية ولا ابتلاءات مكثرة ولا توبة نصوبة، فبيعذب في جهنم إلى أن يشاء الله، ثم مآله إلى الجنة. في بعد عن ذلك ست دركات لبعض الكافرين والمنافقين والملحدين، كل من كان على الشكلة اللي هو غير مسلم اللي مات على الكفر. الدركات دي أيضا بعضها أشد من بعض، فالأعمال كان أعماله فيها أعمال بر وأعمال طيبة ورجل مسالم يكون ضربته أخف من غيره من أهل الظلم والفجور والعدوان والاعتداء، وده هي بركات، بدليل أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان خدم الإسلام وكان دافع عن النبي، هذه كله أعمال بر، وكان سبب في نصرة الدعوة في مكة المكرمة. طيب أبو طالب قال عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله العباس عمه، يا رسول الله عمك أبو طالب ماذا تقدم له في الآخرة؟ يعني شوف أدي تجوارك في الدنيا ودافع عن الإسلام ودافع عن الدعوة، غير أنه مات على الشرك. عندما نام على فراش الموت قال له النبي عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها يوم القيامة عند ربي. أبو جهل كان بجوار أبو طالب قال له بجوار أبي طالب، فقال له دين الأباء دين الأجداد، فقال هو على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر. النبي حزن عليه الصلاة والسلام، فنزل القرآن يقول النبي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آية أخرى إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. طيب الآن أعمال الطيبة دي دافع عن النبي ودافع عن الإسلام ودافع عن الدين، هل تنفعه؟ نعم. قال العباس يا رسول الله عمه أبو طالب ماذا تقدم له في الأخيرة؟ قال استشفعت ربي، فهو في ضحضاح من نار. وفي رواية كلمة ضحضاح يعني إيه؟ يعني يقف في النار بكعبيه فقط. الله أكبر، شوف تكريم الله عز وجل النبي محمد الذي شفع في عمه الذي نصر دينه ولكن مات على الكفر. طبعا ما فيش شفاعة إن كافر يخرج من النار، يخرج له هو مخلد فيه، ولكن أخف الناس عذابا لما قدمه، فهو في ضحضاح من النار. وفي رواية في نعلين من نار يغلي منهما دماغه، وده أخف واحد عذابا في النار. ليه؟ لأنه دافع عن الإسلام ودافع عن نبي الإسلام، ولكنه مات على العصبية وعلى دين الآباء والأجداد. إذن غير المسلمين في الدنيا اللي يفعلون الخير في الدنيا، إنك بتجد منهم الناس يعملون الخير وناس مسالمين، وده هؤلاء طبعا عذابهم يختلف عن غيرهم إن ماتوا على الكفر، أما إن ماتوا على الإسلام طبعا نسأل الله عز وجل لهم لذا جميعا يكونوا في أعلى الدرجات.
Also haben wir erwähnt, geehrte Geschwister, dass der Lohn für denjenigen, der die Wohltaten vollzieht, dass ihn Allah subhanahu wa ta'ala in der Dunya belohnen wird. Jetzt mag sich der eine oder andere ebenfalls die Frage stellen, was ist in der Akhira? Was wartet im Jenseits für denjenigen, der nicht die Religion des Islam angenommen hat, aber viele gute Taten vollzogen hat? Die Antwort darauf lautet, liebe Geschwister, ihr wisst, dass das Höllenfeuer yani sich ebenfalls unterscheidet. Yani es gibt 7 Stufen des Höllenfeuers. Und die eine unterscheidet sich von der anderen. Ja, die höchste ist Jahannam und das ist die heftigste. Und dann wird es immer wieder Stück für Stück weicher geben. Und eine ist reserviert für diejenigen, die der Religion des Islam angehören, aber sehr, sehr, sehr viel Ungehorsam gezeigt haben gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und keine Prüfungen hatten oder Hasanat noch zusätzlich hatten, die sie vom Höllenfeuer entfernen und ihnen den Eintritt ins Paradies gewährt. Das heißt, liebe Geschwister, für diejenigen, die viele Wohltaten vollziehen, und viel, wie zum Beispiel am Beispiel von Abi Talib, wie der Sheikh erwähnt hat, Abi Talib war der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieser hat ja sehr, sehr viel für die Religion des Islam getan. Der hat sehr, sehr, sehr viel getan, der hat viel dazu beigetragen zum Schutz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zum Schutz dieser Religion. Jedoch ist er niemals konvertiert und niemals in diese Religion eingetreten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird von Abbas, seinem anderen Onkel, gefragt, was hast du für deinen Onkel Abi Talib im Jenseits vorbereitet sozusagen? Ja, mit der Hoffnung für Fürsprache oder ähnliches. So sagt er ihm, dass es so sein wird, dass er die milde Strafe bekommen wird im Höllenfeuer. Und diese ist, dass er auf Kohle stehen wird. In einer anderen Überlieferung, dass er Schuhe aus Kohle angezogen bekommt. Ja, so, dass sein Gehirn davon anfängt zu kochen. Und das ist die milde Strafe für Abi Talib, für denjenigen, der so viel für die Religion des Islam beigetragen hat. Also liebe Geschwister, auch wenn er die Religion des Islam nicht annimmt und nicht zu dieser Religion konvertiert, wird man sehen, dass es eine Unterscheidung der Bestrafung des Höllenfeuers gibt, dass es verschiedene Stufen gibt. Und je nachdem derjenige, der viel mehr Sünden und viel mehr Freveltaten vollzogen hat, wird natürlich heftiger bestraft als derjenige, der weniger diesen Sünden und diesen Freveltaten nachgegangen ist. Ja.
إذا الشرط الأول لقبول العبادة أو فيه وليس صيام الإسلام. الشرط الثاني كما قال المصنف قال على كل مسلم مكلف. إيه معنى مكلف؟ مكلف أي أنه عنده الأدوات التي تؤهله للتكليف مثل العقل. يبقى يخرج منه المجنون. المجنون غير مكلف. لماذا؟ لأنه فاقد نعمة العقل. فما عندوش نية كيف يصوم لا تقبل منه الصيام. واضح؟ يبقى إذا خرج المجنون من التكليف. كذلك الصبي الصغير دون البلوغ غير مكلف. ولك كل علماء تكليف وتكليف ندب واستحباب، يعني مدربوا على الصيام ولا يجب عليه. واضح؟ أنا قلت لكم قبل كده في عندنا في مصر حاجة اسمها صيام صيام الحجة. يعني إيه؟ يعني كل مجوع تتغدى. أهو كذلك الطفل الصغير 5 سنين 6 سنين 7 سنين ها 8 سنين لسه ما بلغش، فبنقول ندربه على الصيام. عنده 5 سنين تقولش يصوم يصوم 18 ساعة كيف ما قلت وقتك بيت من أكل يصوم له ساعة كويس، أو أقول له صوم بس اشرب، صوم بس كل سندوتش كل ساعتين مثلا، يعني خلاص كده صوم بس كل فاكهة. طول ما ماشي على المبرد يفتح يلاقي بطيخة يقول له شقة، إلهي خخايا كل خخايا وهكذا. ها فندربه نقول له مثلا طيب صوم من 9 من النوم الساعة كام؟ الساعة 10. طيب صوم لغاية الساعة 11 ساعة حلوة، يقول لك أنا صايم ماشي خير وبركة. المهم يستشعر جمال الفريضة إنه خلاص يعني وقت إيه هيبدأ يأدي فريضة ويصوم، يصوم لغاية الظهر وهكذا. يبقى الصبي غير غير البالغ هذا لا يجب عليه فريضة الصيام ولا أي فريضة أخرى، كله ند، يعني استحب نجربه نعلمه هنا نرغبه لكن ما نفسدوش عليه. وده اللي بيخطئ فيه بعض أو كثير من أصحاب البراعة المضجاة في العلم. تجد مثلا واحد يشك على أطفال الصغار مشقة جديدة جدا، البنت لسه عندها 3 سنين ممنوع تسلمي على الرجال، ممنوع مش عارف ايه، يلبسها النقاب، يعمل فيها ايه، وانت بيضة ايه اللي تعمله ده؟ بدربها. طب مش دلوقتي، ده لسه طفلة. لا تقتل فيها طفولتها. الإسلام عمر ما كان كده. الإسلام عمر ما كان كده. فاشتان؟ هتفهم ذات مترجم بتشرح. بس قول لي اه.
نعم.
انت هتقول لي شيء فاشتان تقول لي اه.
نعم.
وهتفهم مترجم بتشرح. فنقول له سيب الطفلة طفلة الله يبارك فيك، سيب الطفلة طفلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في طفلة اسمها أم خالد، مكنب أم خالد. النبي جات له كده هدية من بلاد فارس تقريبا، فستان جميل كده، فراح جاب الطفلة ولبسه لها وقال يا أم خالد ذلك سناه. سناه بلغة الفرس يعني جميل، شون بلغة الألمان. فالنبي جاب لها كلمة كده فارسية جميلة، مش هيقول لك الله الشيخ بيتكلم ليه دويتش ليه؟ مش يتكلم باللغة العربية الفصحى وخلاص؟ يقول لك لا يجوز للشيخ كمان انه يجيب كلمات كده ألماني ويجيب كلمة لبناني كلمة مغربي ماشي كده؟
فاهم؟ عربي وألماني
كل شيء
ماشي
كده. النبي كان بيختار بعض الكلمات من لغات أخرى عليه الصلاة والسلام، ده البيان والتفهيم والإعلام. فطفلة يشيلها النبي ويلبسها، سيبها طفلة ما تشكش عليه ماشي كده. الطفل مثلا لازم تصلي لسه صغير، خلي بس يقعد جنبك يتدرب كده وخلاص. ازاي بقى الطفل وانت بيصلي جنبك مشي وسابق يعني فوزة يدبر طيب سيب سيب يروح ويجي بس يتضرب بنضرب. كذلك الصيانة الصحابة كانت النساء الصبريات الصحابيات يقولن كنا نصوم صبياننا بضربوهم يعني. فإذا ذكر طفل جئنا له باللعبة نلعبه هذا اسمه تدريب مش نشق عليه ماشي كده. فإن صام لك أجر أنت 7-8 سنين أقول لك خلاص أنا أصوم صوم المهم ما يكونش في ضرر عليه. يبقى إذن المجنون نخرجه كذلك الطفل الصغير نخرجه لا يجب عليه الصيام ولكن يستحب للطفل أن احنا ندربه. الدليل قول النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ. يبقى المجنون غير مكلف الصبي غير مكلف تكليف وجوب إنما يندب له التدريب والتربية. كذلك النائم لا يؤخذ في فترة نومه لا إثم عليه في نومه. لكن تقول لي الله يعني كده النائم ما يصومش هو كان صايم نام نومه يؤثر على الصيام صيامك صحيح ماشي كده. لكن ما يحدث لك في نومك أنت غير مسؤول عنه. يعني إيه؟ يعني أنا نمت خدني النوم ما قمتش لصلاة العصر مثلا ومحدش صحاني خلاص كده والنوم غلباني لما تقوم صلي. لحديث النبي من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها قم اتذكرت الآن وقتها وتصلى حاضرة. لأن ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط بشرط ألا تكون متكاسلا. يعني مثلا صلاة الفجر نقول لك خذ الأسباب نم بدري وأمن منبه وكذا وكذا أخذت بالأسباب ونمت بدري وعملت المنبه لم أستيقظ إلا بعد خروج الشمس لا حرج عليك ليس في النوم تفريط وقتها وقت إيه قيامك من نومك. واضح؟ إذا نخرج من فريضة القيام المجنون غير مكلف كذلك الصبي الصغير غير مكلف. نعم.
Wir kommen zum zweiten Punkt, liebe Geschwister. Wir haben erwähnt, dass die erste Voraussetzung für das Fasten die Religion des Islam ist. So haben wir erwähnt, dass eine gottesdienstliche Handlung von einem Nicht-Muslim nicht angenommen wird. Die zweite Voraussetzung ist der sogenannte Mukallaf. Das ist derjenige, liebe Geschwister, der bei klarem Verstand ist, der das reife Alter erreicht hat und der dazu in der Lage ist. Ja, und für den Verstand, liebe Geschwister, ist ja denke ich klar, dass derjenige, der keinen Verstand hat, yani derjenige, der vielleicht geistig zurückgeblieben ist, ja, dieser unterliegt nicht der Pflicht des Fastens sozusagen, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die überliefert wird von Ali ibn Abi Talib, der gesagt hat, der Stift wurde erhoben für 3 Personen. Einmal der Verstandlose, bis er wieder den Verstand bekommt, und einmal das Kind, bis es das reife Alter erreicht, und einmal von der schlafenden Person, bis sie von ihrem Schlaf aufsteht. Bedeutet das mit dem Verstand, denke ich, ist ja klar. Ja? Wenn eine Person nicht bei klarem Verstand ist, ja, yani nicht nur ein bisschen was an der Waffel hat, sondern der ist komplett, der hat keinen Verstand, der ist komplett ein bisschen weg, ja, der ist geistig zurückgeblieben sozusagen, dass es für den keine Pflicht ist, zu fasten. Wir kommen zum nächsten, und zwar ist es derjenige, der das Reifealter erreicht hat, liebe Geschwister. Derjenige, der das Reifealter noch nicht erreicht hat, für den ist keine Pflicht, im Monat Ramadan sozusagen zu fasten. Und ebenfalls für die gesamten anderen gottesdienstlichen Handlungen. Jedoch erwähnt hier der Scheich, dass man darauf Acht geben sollte, wenn du ein Kind hast, das noch nicht im Reifealter ist, dass du dieses versuchst heranzuziehen, dass du dieses versuchst zu trainieren. Aber auf eine gute und schöne Art und Weise, nicht so, wie der Scheich erwähnt, viele, die wir heutzutage und traurigerweise sehen, yani, der hat eine 4-jährige Tochter, er zieht ihren Niqab an, du darfst keinem Mann die Hand geben, du darfst nicht lachen, du darfst nicht dies, du darfst nicht das. Und das ist extrem, liebe Geschwister. Das ist extrem. Und das gehört nicht zur Religion des Islam. Yani, der Scheich hat erwähnt, man sollte die Kinder Kinder sein lassen. Und man sollte den Kindern nicht ihre Kindheit wegnehmen. So, dass du eine kleine Tochter hast und du ziehst ihr direkt schon den Niqab an und schickst sie so raus und darf nicht anders raus und keinem Mann die Hand geben und so weiter und so fort. Sondern Das Training sollte auf eine andere Art und Weise sein, indem man das Kind langsam versucht heranzuziehen. Wie der Sheikh erwähnt, bei ihnen in Ägypten gibt es ein Sprichwort, dass man das Fasten der alten Frau fastet. Sprich, du sagst zu deinem Kind, hör mal zu, du fastest, aber jedes Mal, wenn du Hunger bekommst, isst du. Das gefällt dir, willst du auch gerne machen, gell? Dass du sagst, hör mal zu, du fastest, aber jedes Mal, wenn du den Hunger verspürst, dann wirst du essen. Oder du sagst dem Kind, hör mal zu, du fastest nur bis zum Dohr. Oder du fastest nur bis zum Asr. Oder du fastest den ganzen Tag und du darfst nur Obst essen. Oder du fastest den ganzen Tag und du bekommst nur jede dritte Stunde was zu essen. Oder zweimal ein Sandwich am Tag. Oder du fastest und du darfst aber nur trinken und nichts essen. So sollte die Art und Weise sein, liebe Geschwister, wie man seine Kinder heranzieht. Es wird überliefert, dass die Gefährtin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihre Kinder so erzogen haben, gemäß dem Fasten, dass wenn ihre Kinder am Fasten waren und immer wenn sie den Hunger verspürten, haben sie ein Spielzeug genommen, um diese zu unterhalten, damit sie ablenken vom Fasten, vom Magen, der schon richtige Lieder von sich gibt, ja, und man verspürt den Hunger und so weiter und so fort und den Durst, dass sie ihnen Spielzeug gebracht haben, um diese abzulenken vom Fasten. So war die Art und Weise, und es wird so authentisch überliefert, so war die Art und Weise der Gefährtin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls beim Thema Gebet sehen wir ebenfalls und traurigerweise viele Brüder und Eltern, die ihre Kinder versuchen so zu erziehen, ja, sie meinen es vielleicht gut, aber die Art und Weise ist komplett falsch. Dass er seinem 5-, 6-jährigen Sohn, ja, verpflichtet, du musst hier neben mir beten und wenn du nicht betest, ja, dann scheppert's und dann passiert dies und dann passiert das. Und das ist eine falsche Art und Weise. Sondern man sollte ihn versuchen, langsam heranzuziehen. Ja? Er stellt sich neben dich im Gebet, dann mag es sein, dass er am Anfang hin und her rennt und dann spielt er ein bisschen. Und so erziehst du ihn Stück für Stück, bis er sich an diese gottesdienstlichen Handlungen gewöhnt. Wir haben erwähnt im Hadith von Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, der Verstandlose, das Kind und die schlafende Person. Der Stift ist erhoben für die schlafende Person. Jetzt mag der ein oder andere sagen, okay, die schlafende Person muss diese Person nicht fasten. Die Antwort darauf ist, dass diese Person fasten muss. Jedoch, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier meint, ist, wenn du beispielsweise du legst dich schlafen und du verschläfst die Zeit von Asr, beispielsweise so, dass schon die andere Gebetszeit eintritt, oder du verschläfst die Zeit von Maghrib, oder du verschläfst die Zeit von Dhuhr, oder wie auch immer, hier ist das gemeint, dass für diese Person der Stift erhoben worden ist, dass diese nicht Rechenschaft dafür ablegen müssen, wenn du verschläfst. Wenn du verschläfst. Aber nicht, dass der ein oder andere falsch versteht und sagt, okay, dann brauche ich ja zum Fajr keinen Wecker mehr zu machen. Dann schlafe ich durch bis 18 Uhr, dann stehe ich auf und dann bete ich. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, für diejenigen, die das Gebet verschlafen, die Gebetszeit ist für sie dann, wenn sie von ihrem Schlaf aufstehen. Die Gebetszeit ist für sie dann, wenn sie von ihrem Schlaf aufstehen, bedeutet aber nicht, dass man sich keine Mühe gibt, zum Gebet aufzustehen. Der Sheikh erwähnt, man sollte sich Mühe geben, Wecker zu stellen, früh ins Bett zu gehen, nicht noch um 12 Uhr irgendwas Dickes essen oder ähnliches, sondern alle Gründe dafür schaffen, um gesund und gut aufzustehen zum Fajr-Gebet. Wenn du alles in die Wege geleitet hast, dass du zum Fajr-Gebet aufstehst, aber dann verschläfst du, dann ist es kein Problem und du musst für diese Angelegenheit keine Rechenschaft ablegen. Also, liebe Geschwister, der Mukallaf ist derjenige, der den Verstand hat, der das reife Alter hat und der dazu in der Lage ist.
يروح متسيب خالص. بتكلم على الطفلة الصغيرة 2، 3، 4، 5 وصلت لست. بعد 6 سنين أصبحت مميزة. فنبدأ ندربها بقى. ندربها على زي المرأة المسلمة. لأن مع سن 9 سنين حيض تقريبا من 9 فيما فوق أو ممكن أقل قليل. والمرأة بتكلف تكليف وجود من الحيض. إن ده البلوغ عندها إذا حاضت المرأة. فنقول بقى مثلا 9 سنين عندك من سن 7، 8 كده نبدأ ندربها. تبدأ بقى تبني زي المرأة، تلبس الحجاب، تتدرب عشان لما تبلغ سن الحيض خلاص الأهل. الأمور عندها إيه؟ مسلمات، مش محتاجة بقى إيه عنت أو تعب عشان تعودها على الالتزام. إذا نقول طفلة صغيرة فقط لغاية 5 سنين كده سيبها طفلة. لبسها مشائد. اتكلم معها مشاهد لعبها لسه طفلة بالعلم ما قيدهاش بعد 6 سنين دخلت في السن بقى التمييز هتبدأ تخبر على فترة الحيض من سن 9 سنين فالفترة دي بنبدأ ندربها على الفرائض على زي المرأة المسلمة وأدلك.
Je nachdem, die Geschwister, damit es kein Missverständnis gibt, erwähnt der Sheikh dies jetzt. Nicht, dass der eine oder andere das falsch versteht und seine Tochter jetzt komplett gehen lässt und sie darf tun und lassen, was sie möchte, ja, sondern der Sheikh erwähnt dies für die Kinder, die wirklich Kinder sind, yani 2, 3, 4, 5, Anfang vielleicht zum 6. Lebensjahr. Das sind die Kinder, über die der Sheikh spricht, über die er sagt, yani lass die Kinder Kinder sein, lass sie anziehen, was sie möchte, reden mit ihr, wie sie möchte, spielen mit ihr, wie sie möchte, machen mit ihr, wie sie es möchte. Jedoch wenn sie langsam anfängt, 8, 9, in dieses Alter zu kommen, sollte man sie versuchen, langsam daran zu gewöhnen. Was auch nicht mit Zwang und Druck gemacht wird, sondern man erzieht sie Stück für Stück, indem du ihr langsam beibringst, wie die Frau sich zu kleiden hat, dass sie ein Kopftuch trägt, ja, wie es mit den Gebeten aussieht und so weiter und so fort, dass wenn sie in das Reifealter kommt, und das beginnt dann, wenn die Frau ihre erste Periode bekommt, ihre erste Monatsblutung, wenn sie in dieses Alter dann kommt, dann hat sie diese Sachen schon intus, dann hat sie dieses Training schon drinnen, dann hat sie schon gelernt, wie man sich anzuziehen hat, dann hat sie gelernt, wie man zu beten hat und so weiter und so fort. Und wenn sie dann in dieses Alter kommt und zum ersten Mal ihre Periode hat, dann wird sie sozusagen langsam zu einer Frau und dann kennt sie aber schon diese Dinge und ihr fällt es leichter, dies dann anzunehmen. So ist es gemeint. Nicht, dass man es falsch versteht und locker das Ganze gehen lässt, 10, 15, 17, mach was du willst, du bist immer noch ein Kind, sondern damit das Alter begrenzt ist, liebe Geschwister, bis 5, Anfang 6 sollte man sie lassen, aber dann sollte man sich Stück für Stück daran gewöhnen, schauen.
قولنا المجنون غير مكلف ما عندوش عقل ما عندوش نية تستر المميز غير مكلف تكليف وجوب ولكن تكليف وتكليف ند واستحباب لأن تكليف الوجوب بيكون مع سن البلوغ. طيب كذلك من ضمن الشروط أن يكون قادرا إذا المريض يخرج من القدرة المريض له رخصة الستر والمريض ينقسم إلى قسمين إما أن يكون مريض مرضا مزمنا أي لا يضرب صاحبه عفانا لو يكون من الأمراض في بعض المرضى يكون عنده مرض مستمر دائم خلاص كده لم يكتشف له دواء أو زي ما أنتم عارفين بعض العلاج فأصحاب هذه الأمراض نقول له عليك فدية إطعام مسكين عن كل يوم يعني أنت بتفطر لك رخصة الفطر في رمضان وبتطعم عن كل يوم مسكين لأن مرضك مزمن دائم مستمر. المريض مرض متقطع يعني مثلا جالي رمضان جالي شوية برد جامدين جدا تعبت مش قادر أصوم خلاص كده لكن اسمه مرض عارض يعني مؤقت هياخد وقت يوم 2-3-10 وبعد كده ربنا يمن علينا بالشفاء عن طريق التداوي والتطبيب وهكذا وصلت شوية برد تعبت شوية المعدة قلبت مش عارف ايه ده اسمه المرض المؤقت حكمه ايه له رخصة الفطر حال المرض والقضاء بعد رمضان يبقى مثلا انا كنت مريض يومين 3 ونص فطرت 3 ايام يبقى بعد رمضان علي قضاء 3 ايام ده المريض مرض متقطع او مرض غير مزمن فبنقول له لك رخصة الفطر اثناء المرض وبعد رمضان تقضي ما عليك لان المريض غير قادر على الصيام طيب المريض مرض متقطع ده او مؤقت ده ان استطاع الصيام يصوم نعم ان استطاع الصيام حال مرضه المؤقت هذا فله ان يصوم بشرط الا يحدث تلفا في بدنه عشان برضو واحد ما يشفش دماغه ممكن يكون المرض خفيف لكن اذا صوم اشتد المرض عشان كده يقولك استشر الاطباء اهل التخصص انا مريض بكذا هل ينفع صوم؟ يقول لك لا انت لازم لك الماء ان لو قل الماء عندك يضر ايه جسمك او يزداد المرض فان كان كذلك فلا صيام ولا بد ان ياخذ برخصة الايه الفطر اما اذا كان المرض خفيفا ويستطيع الصوم معه بلا تلف فله ان يصوم يبقى اذا المريض قد حكمه من ده القادر طيب اقول ده مكمل
نعم Wir haben erwähnt, liebe Geschwister, der Mukallaf ist derjenige, der den klaren Verstand hat, derjenige, der das Reifealter erreicht hat und derjenige, der dazu in der Lage ist, Was ist damit gemeint, mit demjenigen, der dazu in der Lage ist? Damit ist gemeint, liebe Geschwister, der hat vielleicht einen Verstand, der hat das reife Alter erreicht, aber er ist nicht dazu in der Lage. Wir nennen ein Beispiel, und zwar gehen wir von der Krankheit aus. Ja? Der Monat Ramadan ist gekommen, er könnte eigentlich fasten, aber er ist von einer Krankheit betroffen worden, so dass er am Fasten gehindert ist. Und beim Kranken, liebe Geschwister, lässt sich unterscheiden, was auch sehr wichtig ist zu wissen, beim Kranken lässt sich unterscheiden, derjenige, der zeitlich unbegrenzt krank ist, ja, der ist kontinuierlich krank, die Krankheit geht nicht von ihm weg, wie diese großen Krankheiten, die bekannt sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor fernhalten. Er hat eine schlimme Krankheit, die ist kontinuierlich, yani es ist keine Heilung absehbar. Ja, den hier nennen wir die kontinuierliche Krankheit. Dann gibt es die zeitlich begrenzte Krankheit, sprich im Monat Ramadan, Übelkeit, eine Grippe, Magen-Darm-Virus oder ähnliches. Ein Magen-Darm-Virus beispielsweise ist ja etwas, wo du weißt, es ist zeitlich begrenzt. Ja, es geht vielleicht ein paar Tage, schlimmstenfalls vielleicht eine Woche, ja, liegst du flach, aber dann geht es wieder. Also es ist eine zeitlich begrenzte Krankheit. Bei der zeitlich begrenzten Krankheit, ja, sprich die Heilung ist absehbar, tust du im Monat Ramadan essen und trinken, yani an den Tagen, an denen du von dieser Krankheit befallen bist, tust du essen und trinken, aber du hast die Pflicht, diese Tage nachzuholen, sobald du wieder fit bist. Du hast die Pflicht, diese Tage nachzuholen, sobald du wieder fit bist. Das war derjenige, liebe Geschwister, wer, der zeitlich begrenzt krank ist. Derjenige, der zeitlich begrenzt krank ist. Derjenige, der zeitlich unbegrenzt krank ist, derjenige, der von einer großen, schlimmeren Krankheit betroffen ist, ja, bei dem ist es so, liebe Geschwister, der isst und trinkt ganz normal, wird aber für jeden Tag eine Bedürftige, für jeden Tag, den er gegessen hat, für jeden Tag, den er nicht gefastet hat, muss er eine bedürftige Person speisen. Für jeden Tag, an dem er nicht gefastet hat, muss er eine bedürftige Person speisen. Also ist es angekommen, wir unterscheiden zeitlich begrenzt, zeitlich unbegrenzt, einmal nachholen, einmal eine bedürftige Person speisen. Gut. Es mag die Frage aufkommen, derjenige, der zeitlich begrenzt krank ist, sprich er hat eine Erkältung oder ein Virus oder ähnliches, und er ist dazu in der Lage zu fasten. Soll er fasten oder soll er nicht fasten? Die Antwort darauf ist, dass er fasten soll. Dass er fasten soll, nur unter einer Bedingung. Wenn er sich medizinischen Rat nimmt, ja, von seinem Arzt, und dieses Fasten steigert nicht noch weiter seine vorhandene Krankheit. Wenn dieses Fasten deine vorhandene Krankheit nicht weiter steigert, ja, dann, und du bist dazu in der Lage zu fasten, dann sollst du fasten. Wenn du aber krank bist und du weißt, dein Fasten trägt zu dieser Krankheit noch mehr bei, solltest du nicht fasten. Beispielsweise, dass du eine Nierenkrankheit hast, ja, oder Nierenversagen oder ähnliches, so dass du, ja, die Ärzte raten, immer und immer wieder viel zu trinken, so dass der Mechanismus in den Nieren weiterläuft, dass das Wasser weiterhin durch die Nieren läuft. Und der Arzt sagt dir, wenn du nichts trinkst, eine gewisse Zeit lang, ja, wird deine Krankheit schlimmer. Für denjenigen, dieser soll nicht fasten und soll essen und trinken, weil die Gefahr besteht, dass sein Fasten seine Krankheit noch weiterhin steigert.
أيضا يدخل في عدم القدرة الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة الرجل المسلم كبير في السن ويشق على الصيام كذلك امرأة عجوز مسنة يشق عليها الصيام فعليهما الفطر والفدية إطعام مسكين عن كل يوم يفطر منه الدليل قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس هذه الآية في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصوم في الافتران ويطعمان عن كل يوم مسكينا إذا عندك مثلا والد مسن ما يقدرش يصوم أو يتعب في الصيام كل حد افطر لك رخصة الفطر وهنطعم عن كل يوم مسكينا طب الإطعام بيكون إزاي الإطعام معروف مقدر مد من بر أو نصف صاع من غير ملح. النصف صاع يعني هنقول مثلا كنا بنقدرها مع الإخوة في صور سباق وبسأل المتخصصين في الطعام يعني. فقلت النصف صاع من الكوز هيعادل مثلا حوالي كيلو بلح وربع مثلا. التمر قلت لهم كيلو التمر قالوا حوالي 5 يوم. التمر هو يتاكل كويس يعني. اللي يجي اللي انتوا جبتوا من الجزائر مش عارف تقول لي. قالوا 5 يوم. فسألت أخ متخصص في الكباب بركة الله قلت له أنت وجبة الكباب تعمل كم قال لي 5 يورو 50 سنت مين أكلك قال لي أتأكلني بشبعني يبقى إذا من أدبر خمسة يوم عن الفرض، يعني هتفطر أنت شهر لكبر سنك، خلاص كده؟ هنقول لك الشهر 30 يوم هتطلع 150 يورو، بس تطلع إطعام 30 مسكين لازم يأكل، مش يديهم فلوس. أنا ما عرفش عن مشي خطعيهم، طبعا أعمل إيه؟ عليك أن توكل غيرك من أصحاب الخبرة في هذا الباب يطعمون لك. إيه ما تيجي مثلا الناس اللي يكون عامل إفطار للصائمين، خلاص كده، وتقول الله يبارك لك دي إطعام مساكين، فما تحطش في الإفطار العام ولكن نطعم بالمساكين. يعني مثلا إن خص مثلا الطلبة بإفطار معين بحيث دي فدية، ماشي كده، لكن إفطار الصائمين بالكل يكون في الغني في كذا. ودي برضو معلومة مهمة لازم نتعلمها، ان بعض الناس احيانا نقول له مثلا بتفطر الصائمين عايزين انفاق لي، يقول لك يا عم الاغنياء بياكل انا افطر مين؟ نقول لك ليس بشرط التفطير الصائم ان يكون غني او فقير، ليس بشرط، لان النبي قال من فطر صائما ما قالش فقيرا او غنيا. انت لما بتدفع في المساجد لافطار الصائمين، ماشي كده، بتاخد الاجر كاملا حتى لو اكل الاثرياء، افهم ده كويس. ان انا في الفدية ما ينفعش، لان الفدية تحددت المساكين، فدية طعام مسكين، فما ينفعش فدية الافطار تكون لكل الناس، انما انا لما اجي اتبرع للافطار يكون لكل الناس، للغني وللفقير ياكل. انت اخدت اجر تفطير صائم، ماشي كده؟ عشان بعض يقول لك ايه ازاي نحط المسجد بيجيب العائلات بياكلوا ودول مش مبسوطين، يبقى انا ادفع عشان يفضل العائلات. ايوه يا خايب ادفع، خدت اجر عائله كامله وانت لا تدري، لان النبي عندما رغب في افطار الصائم قال ايه؟ من فطر صائما، ما قالش من فطر فقيرا، فهمت حاجه؟ ما حددش، ما قيدش، فسابه على الاطلاق. يبقى انت لما تشارك في الافطار كل الناس تفطر، لك الاجر كل الناس. اما لما نكون نقول فديه اطعام يعني تروح لمين؟ للمساكين. يبقى لما تيجي تفدي عن صيام تقول للي انت هتوكله دي فدية عشان يعرف يحطها لك فين، ما تتحطش في جملة الإفطار، لا، يبقى نخص بالفدية بتاعتك دي المساكين، ماشي كده؟ يعني مثلا إفطار للطلبة دي الجامعة للطلبة فقط، أو أنا أعرف بعض الفقراء في بعض الأماكن بروح لهم وأجيب لهم إطعام حتى يشبع. يبقى دي تقدير الفدية، قول 5 يورو، والله أنت من أصحاب الساعة من أصحاب الأموال، نقول لك خليها 10 يورو ما دام عندك عشان توسع على الفقير والمسكين، لكن اللي ما عندوش وعلى قد موسى فاشتم هيقول لك يطلع 5 يورو عن اليورو، ماشي كده؟ دي الفدية. الراجل الكبير في السن قول له افطر وافطر من كل يوم مسكينة، المرأة الكبيرة في السن اللي يشق عليها الصيام افطري يا أمي الله يرضى عليكي ويطعمها كل يوم مسكينة. نعم.
Wir haben erwähnt, für denjenigen, der dazu in der Lage ist, und haben ausgeschlossen den Kranken. Wenn es ebenfalls gilt, auszuschließen, liebe Geschwister, sind die Personen im hohen Alter. Ja, der alte Mann und die alte Frau, die dazu nicht in der Lage sind zu fasten, diese gehören ebenfalls zu diesen Personenkreis, die nicht dazu in der Lage sind zu fasten. Und für diese gibt es ebenfalls die Begünstigung, dass sie das Fasten nicht einhalten und dass sie ganz normal essen und trinken während Ramadan. Also zu den älteren Personen, zu den älteren Herrschaften und den Damen sagen wir dann, dass man während Ramadan ruhig essen und trinken kann, aber für jeden Tag, den du nicht gefastet hast, musst du eine bedürftige Person speisen. Für jeden Tag, wenn du nicht gefastet hast, weil du in hohem Alter bist beispielsweise, musst du für jeden Tag eine bedürftige Person speisen. Jetzt lässt sich die Frage stellen, wie sollte dies ablaufen mit dem Speisen einer bedürftigen Person? Das Speisen einer bedürftigen Person, liebe Geschwister, wie es in der Sunna vorkommt, ist in etwa, wenn man mit seinen beiden Händen reingeht, um ein Kilo Datteln beispielsweise zu nehmen, so dass du deine Handschaufeln sozusagen zur Schaufel machst sozusagen und deine Handfläche komplett befüllt ist. Der Sheikh hat erwähnt, dass dies dann in etwa einem Kilo Datteln entspricht. Ein Kilo Datteln, wenn man nicht gerade von den ganz vertrockneten Datteln reden, ein Kilo Dattel kostet ungefähr 5 Euro. Ja. Dann hat der Sheikh Brüder gefragt, die Experten sind im Dönergebiet, ja, wie viel Euro man ungefähr benötigt, dass man einen Tag satt wird. Dieser Bruder ist ein Experte, wirklich ein richtiger Experte auf dem Gebiet, Der hat geantwortet 5,50 Euro, das ist sein Menü. Ja, da hat er einen großen Döner, dann hat er ein Getränk dazu, hat er 5,50 Euro bezahlt und das reicht, um ihn den ganzen Tag satt zu machen. Und die Pommes gibt es noch dazu. Und die Pommes gibt es noch dazu. Ja, für 5,50 Euro. Und die Pommes gibt es noch dazu. Ja. Also 5,50 Euro und für die wird er dann satt für diesen Tag. Bedeutet, wir sind großzügig und lassen es 5 Euro sein. Bedeutet, wenn du nicht gefastet hast, weil du krank bist, kontinuierliche Krankheit, oder weil du im hohen Alter bist und nicht fasten konntest, gibst du für jeden Tag, den du nicht gefastet hast, 5 Euro aus. Gehen wir davon aus, der Monat hat 30 Tage, dann kommt wieder Muhammad ins Spiel, der Mathematiker macht dann wie viel Euro? 150, wie aus der Pistole geschossen. Macht dann 150 Euro für diesen Monat. Ja? Wenn du finanziell dazu in der Lage bist, kannst du auch großzügig sein und dieser bedürftigen Person vielleicht ein bisschen mehr geben, so dass du anstatt 5 Euro machst du 10 Euro. Ja, wenn du dazu in der Lage bist, ja, und es macht dir, bereitet dir keine größeren Probleme oder Bedrängnis, machst du anstatt 5 Euro, machst du für jeden Tag, den du nicht gefastet hast, 10 Euro und gibst dies wem? Einer bedürftigen Person. Und einer bedürftigen Person gibst du nicht die 10 Euro, sondern einer bedürftigen Person gibst du das Essen. Weil es ist verpflichtet, dass dies als Essen rausgeht, wie der Sheikh erwähnt. Es ist verpflichtet, dass dies als Essen rausgeht. Wie wir erwähnt haben, dies muss für eine bedürftige Person sein. In anderen Fällen beispielsweise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer eine fastende Person speist, diese bekommt den Lohn des Fastenden, ohne dass dieser zu wenig wird. Dann gibt es manch andere Brüder, vielleicht wenn wir in der Moschee dazu aufrufen, für das Fastenbrechen zu spenden, indem man sich aufregt und sagt, warum soll ich für das Fastenbrechen spenden, kommen ja sowieso nur lauter wohlhabende Menschen und Familien kommen essen und so weiter und so fort. Diesen sagen wir, dass er diesen Hadith nicht richtig verstanden hat. Bei der Fidya, yani bei der Sühne sozusagen, hier, wenn du nicht gefastet hast, weil du krank bist, kontinuierlich krank bist oder weil du hohes Alter erreicht hast, dann muss dieses Geld an eine, dieses Essen an eine bedürftige Person. Aber im anderen Hadith erwähnt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer eine fastende Person speist. Er sagt nicht, wer eine fastende, bedürftige Person speist, sondern er sagt, wer eine fastende Person speist. Das heißt, beim Spenden, liebe Geschwister, beim puren Spenden, spielt es keine Rolle, ob die Person wohlhabend oder arm ist. Dein Lohn ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, ohne dass der Lohn des Fastens zu wenig wird. Also wenn du eine Fidya machst, muss es eine bedürftige Person sein. Wenn es um das reine Spenden geht, ist es egal, ob reich oder arm, egal. Und du bekommst diesen Lohn schamlos.
يدخل أيضا في عالم القدرة الحامل والمرضع. الحامل والمرضع. المرأة الحامل والمرضع. نعم. السؤال الذي يسأل في بالنسبة للفدية. هل أستطيع أن أرسل الفدية للبلاد مثل نعم؟ وهذا أولى وأفضل. يعني إذا كان في البلاد عندك طبعا معروف بلاد المسلمين فيها الكثير من الفقر والشدة والحاجة. فيجوز لك أن تنقل هذه الفدية إلى بلاد المسلمين لأصحاب الحاجات بس تكلف من يكون نيابة عنك إذا لم تتمكن أنت من السفر أن يطعم الناس بالعدل. أما إن سفرت أنت فأنت بتقوم بنفسك بالبشر هذا الأمر عارف المساكين فين فقراء بتطعم 30 على 30 يوم بارك الله فيك. فقلنا في عملية القدرة أيضا تدخل فيها عدم القدرة الحامل والمرضع. الحامل المرأة الحامل يعني الحمل ويشق عليه خايف على الطفل خايف على نفسه كذلك المرضع فلهما رخصة الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم فدية إلا إن انفكت عن رضاع وحمل مستوصل. بعض العلماء يرى أن المرأة إن كانت حاملا وأفطرت رمضان ولكنها لم ترضع بعد رمضان لأن في بعض الأطفال يرضعوش يقول لك بياخد لبن صناعي أو كذا أو ما شابه ذلك لعلل معينة فإن كان هذا حالها يبقى عليها القضاء مش كده انفكت ما ترضعش وهي الآن خالية لكن يبقى عليك قضاء الشهر. طيب والله لا ده أنا بطلت الحمل برضاعة وبعد كده ربما بعد الرضاعة تحمل تاني وتتصل الآن وهذه الحالة ينطبق على الحكم إن أنت يا أختي بتفطري وعليك فدية إطعام مسكين عن كل يوم. بعض العلماء فرق طيب بالنسبة للحامل أو المرضع من يدفع الفدية؟ بعضهم قال بيرجع لحالها إذا خافت على الطفل أبوه اللي بيدفع لأن ابنه هو المتكفل به طيب لا خايفة على نفسها تبقى تدفع هي يا سيدي هي ولا هو ما هو اللي هيدفع في الآخر ولا ايه هو يقدر ايه هيقدر يفضفض فنقول الرجل من باب مكرمة الأخلاق حتى إن كانت هي خايفة على نفسها ودعنا من هذا الخلاف الفقهي هنا وهناك نقول لك انت تكفل برفع الحرج عن زوجاتك من باب التعاون على البر والتقوى ويبقى ايه اطعم عن كل يوم مسكينا بالنسبة للحامل والمرضع. نعم.
Der Bruder hat eine kurze Zwischenfrage gestellt, ob man dieses Geld, ja, diese für jede Person zu speisen, ob man dies auch in bedürftige Länder senden darf. Wie zum Beispiel, wir wissen, in unseren islamischen Ländern ist ja die Armut etwas mehr verbreitet, als sie hierzulande ist. Ist es erlaubt, dieses Geld zu überweisen, so dass es jemand anderes macht? Dies ist erlaubt, erwähnt der Sheikh. Wenn du selbst nicht dazu in der Lage bist zu reisen, ja, und überauftragst, eine bevollmächtigte Person, dann musst du Wert darauf legen, dass diese bevollmächtigte Person dieses Geld ausgibt für Essen für die bedürftigen Personen. Wie wir eben erwähnt haben, nicht, dass er ihm das Geld einfach in die Hand drückt, sondern der hat den Auftrag und die Aufgabe, das Geld, was du ihm gegeben hast, an bedürftige Personen zu geben in Form von Essen. Wenn du selbst dazu in der Lage bist, runter zu verreisen in dein Heimatland, dann ist ja kein Problem, dann bist du ja da verantwortlich und du sorgst schon dafür, dass es an die bedürftigen Personen geht. So, wir kommen zum nächsten Punkt, liebe Geschwister, für diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind. Für diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind, zu fasten während dem Monat Ramadan. Und zwar ist dies etwas wichtig für die Schwestern, die zuhören, für die schwangere Person und die stillende Person. Für die schwangere und für die stillende Person. Diese haben ebenfalls die Begünstigung, während dem Monat Ramadan zu essen und zu trinken. Die Gelehrten sagen, wenn diese schwangere Person im Anschluss nach der Geburt vorhat zu stillen und sie hat Angst um sich oder um das Kind, sollte sie essen und trinken und für jeden Tag eine bedürftige Person speisen. Weiterhin sagen sie, damit wir das Ganze ein bisschen detaillierter erläutern, dies für diejenige, die schwanger ist und nach der Geburt vorhat zu stillen. Für diese sagen die Gelehrten, dass sie essen und trinken soll und sie wird für jeden Tag eine bedürftige Person speisen. Für diejenige, die zwar schwanger ist, aber sie hat vor, nachdem sie das Kind zur Welt gebracht hat, das Kind yani nicht mit ihrer Brust zu ernähren sozusagen, yani nicht die Muttermilch zu geben, sondern normale Milch oder Pulvermilch oder wie man das auch immer kennt. Ja. Wenn sie dies beabsichtigt und sie beabsichtigt nicht zu stillen, dann sollte sie diese Tage, die sie nicht gefastet hat, nachholen. Und nicht yani diese bedürftige Person speisen, sondern diese Tage muss sie dann nachholen. Ist das angekommen, der Unterschied? Ja, die Gelehrten sagen, wer bezahlt dieses Essen, wer bezahlt diese Fidya? Macht das der Ehemann oder die Ehefrau? Die Gelehrten sagen, wenn sie Angst um ihr Kind hat, dann ist es der Ehemann, der bezahlt. Und wenn sie Angst um sie selbst hat, dann ist sie, die es bezahlt. Der Chef sagt, im Endeffekt bist du sowieso derjenige, der bezahlt. Egal, ob sie Angst um sich hat oder Angst um das Kind, im Endeffekt ist es dein Geldbeutel, der darunter leiden muss. Ja, das heißt, sollte man diese Ikhtilaf-Angelegenheiten, diese winzigen Viertelangelegenheiten zur Seite lassen, du bist sowieso derjenige, der das ausgeben wird, also ist es dann deine Aufgabe, dafür auszugeben. Ich hoffe, die Angelegenheit ist angekommen.
كذلك يدخل في عالم القدرة الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لأن عندهم مانع يمنع من الصيام. من المعلوم أن صيام الحائض محرم. كذلك النفساء. الحائض تفطر في أيام حيضها. واجب الفطر. إن صامت يحرم عليها. لأن بعض بلاد المسلمين بعض العوام كنا حتى نراهم في بلادنا تأتينا الفتاوى المرأة متحرجة أنها تفطر في رمضان فتبقى حائض وصايمة تقول لك ما لهاش راح صيامي قبل المغرب بخمس دقائق عشان تبقى مفطرة يعني تفضل طول النهار صايمة تيجي قبل أذان المغرب بدقيقتين ثلاثة تاكل يعني لا يفطر الله يكرمك أنت هكذا آثمة وزوجك آثم لأنه لم يعلمك الدين ولم يبين لك الأحكام الشرعية اتق الله إن من حقك عليه يعلمك الدين فنقول الحائض يحرم عليه الصيام لا يجوز لها أن تصوم إن لا أنت مفطرة اضطرب الحائض وبعد ما تنتهي العادة بعد رمضان إن شاء الله تقضي الأيام اللي أنت فطرتيها خمسة كذلك النفساء هو المرأة بعد الوضع تبقى نفساء نزول الدم فتأخذ حكم الحائض إنه لا صيام عليك حتى ينقطع الدم وتطهري إذا يجب عليك الفطر إن عندك مانع ثم عليك القضاء بعد ذلك.
Wir kommen zur nächsten Personengruppe, liebe Geschwister, die die Erlaubnis hat, oder vielmehr hier in diesem Fall lautet es, die die Pflicht haben, nicht zu fasten. Und zwar geht es um die Frau, die ihre Periode hat, ihre sogenannte Monatsblutung, und die Frau, die die Blutung nach der Geburt hat. Ja, der Chef hat erwähnt, bei den Frauen, wenn sie ein Kind zur Welt gebracht hat, ist es eine Zeit lang immer noch so, dass sie eine Blutung hat, die eigentlich nicht zu ihrer Regelblutung gehört, aber es ist die Blutung nach dem Gebären eines Kindes. Man sollte wissen für die Schwester, die ihre Periode hat, dass es für sie haram ist zu fasten. Dass es für sie haram ist zu fasten. Yani wir sagen hier nicht, sie soll es versuchen oder es ist nicht erwünscht, sondern es ist haram für sie, dass wenn sie ihre Menstruation hat, dass sie fastet. In manchen arabischen Ländern, wie der Sheikh erwähnt, Frauen, die eine Fetwa suchen, weil sie kein ruhiges Gewissen dabei haben zu essen während Ramadan, sagen sie, okay, wenn ich meine Periode habe, ich faste den ganzen Tag und 2-3 Minuten vor Adhan al-Maghrib werde ich was zu mir nehmen. Und dies ist ja nicht falsch. Und sie bekommen die Sünde aufgeschrieben und ihr Mann bekommt die Sünde aufgeschrieben, weil er ihr ihre Religion nicht beigebracht hat. Das heißt, für die Schwester, die die Menstruation hat, ist es haram zu fasten. Ist es haram zu fasten. Ebenfalls für die Schwester, die die Blutung nach dem Gebären eines Kindes hat, ist dasselbe Urteil, wie die Person, die ihre Menstruation hat. Es ist verboten zu fasten und nach dem Monat Ramadan, yani, ihre Monatsblutung ist vorbei, nach dem Monat Ramadan fängt sie dann langsam an, ihre Tage, die sie nicht gefastet hat, nachzuholen.
Wir haben die 3 Schuhe für die Tatriatiha, der Islam, der Kudra, der Taklif. Die Schatte Rabia ist mit Iqama, an Yakuna Muqiman, لأن المسافر له رخصة الفطر. المقيم يجب عليه الصيام. طب المسافر له رخصة ايش؟ الفطر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فالمسافر له رخصة الفطر. حتى وان كان السفر مريحا. تاني حتى وان كان السفر مريحا. لان علة الرخصة السفر نفسه مش التعب او عدم التعب. لكن اقول لك إن كان سفرك مريحا وأردت ألا تأخذ الرخصة وتصوم لك ذلك ده بيرجع لك أنت، لكن أنت لك الرخصة على كل حال أيها المسافر. يبقى أنت المسافر على كل حال له رخصة الإفطار والقضاء بعد رمضان. لكن إن رأى نفسه مثلا مسافر في طائرة أو مكيف، سيارة مكيفة ومرتاح ما فيش مشقة وعايز يصوم، له ذلك، له ذلك، ماشي كده؟ إنما إن أخذ بالرخصة له ذلك، إن الرخصة ثابتة بالسفر لا بالمشق، لا تتعلق بالمشق، سواء كان السفر مريح أو متعب، فأنت بكل الأحوال لك رخصة الفطر في السفر. مسألة مهمة بقى، إذا زال عنك العذر أثناء النهار، يعني أنا كنت مسافر وفطرت في السفر، انتهى سفري على صلاة العصر، رجعت بلدي صلاة العصر، عليك أن تمسك بقية اليوم وعليك القضاء. تاني دي مسألة بيقع فيها الكثيرون للأسف، يعني انت ليك رخصة طول ما انت تتصرف ان تفطر. طب انا النهاردة سافرت مثلا، قلت مسافر لشتوتغارت، خرجت من بعد صلاة الفجر، نويت السفر، اتطلقت في الطريق، خدت ايه فريشتي، اكلت في الطريق لان عندي الرخصة، انا واخد معايا التمر عمال اكل العصير والشرب، رحت لشتوتغارت، وصلت هناك الساعة 8 صباحا 9، قضيت مصلحة مش عارف ساعتين ثلاثة، بقت الساعة 10-11، رجعت على صلاة العصر بلدي، صلاة بروكن مثلا، أقول لك ستوب، رجع امسك بقى بقية اليوم وعليك القضاء اليوم ده. ما تقولش أنا كده كده مفتي يلا اديها بقى، هاتلنا الغدا وهاتلنا كذا، أقول لك لا، احترام اليوم، احترام الصيام. أنت خدت بالرخصة فين؟ لما كنت مسافر أثناء العذر، لكن انقطع السفر. نايم. ناين إيزن، ناين درينكين، موسى، أوكي؟ حتى المغرب وتأكل مع إخوانك بإذن الله تعالى احتراماً لليوم. كذلك واحد كان كافراً، خلاص كده؟ فأسلم صلاة العصر، خلاص دخل الإسلام أهو، نقول له أمسك بقية اليوم إلا إن كان عاجزاً وشق عليه فياخد حكم المريض
ويقضي
من غيره. هو أسلم أثناء اليوم، خلاص كده؟ نقول له أمسك بقية، طب وعليه قضاء؟ ناين، إن حال كفره لا يطالب، ماشي كده؟ حال الكفر لا يطالب، فخلاص تقول بس امسك احتراما لايه؟ لليهود. مين اللي يقضي بقى؟ المسلم اللي علم برؤية لله اثناء النهار. يعني احنا مثلا في مكان الناس شافوا الرؤية امبارح، ففتحوا صايمين، انا ما كنتش اعرف ياسر جنة المسجد في صلاة الظهر اصلا ما يعرفش النهارده رمضان وهو مفطر. يا جماعة النهارده رمضان يا ياسر. اوبا والله اه طيب امسك من الان يا ياسر. يبقى ياسر يمسك بقية اليوم وعليه قضاء اليوم ده. لانه مسلم. ماشي كده؟ انما التاني اللي دخل الاسلام النهارده نقول له كمل ومعلكش ايه؟ قضاء. يبقى اذا كل من زال عذره اثناء النهار يمسك بقية اليوم. الحائط كذلك. الحيض انقطع في صلاة العصر. لا ستوب ما تاكلش هتشربي خلاص. امسكي بقية اليوم وعليك قضاء اليوم. وعليك قضاء الايه؟ اليوم. انك مكلفة. واجب عليك الصيام في انقطاع الايه؟ العذر. خلاص كملي. هل يستطيع ايه؟ مسافة؟ احسنت. بيسأل على مسافة السفر اللي بياخد فيها رخصة الفطر. ابن عباس له اجتهاد في المسألة 83 كيلو. سفر 83 ايه؟ كيلو. فاحنا بناخد بالرأي ده على ابن عباس في قضية ايه؟ السفر اللي يجيز الفطر. اللي يجيز ايه؟ الفطر. لأن في قضية قصر الصلاة بعض العلماء ياخد بنص النبي كل ما يطلق عليه السفر عرفا. فالعلماء قالوا العرف الآن يصعب تحديده بين الناس. فعشان تخرج من خلاف الناس واجتهادات الناس في العرف نقول لك خد ب 83 ايه؟ كيلو. يبقى سفر 83 كيلو يجب فيه القصر والجامع والفطر في رمضان. بارك الله فيكم. يبقى اذا من زال عذره اثناء النهار عليه ان يمسك بقيه اليوم وان كان مسلما عليه القضاء. اما الكافر اللي بيسلم اثناء اليوم نقول له امسك وليس عليك ايه؟ انك لا تطالب بصيامك اثناء الايه؟ الكفر. نعم الله اعلم.
Wir machen weiter. Wir haben erwähnt, eine Pflicht ist es für diejenigen, die den Verstand haben, die das Seifalter erreicht haben und die yani, dazu in der Lage sind zu fasten. Wir erwähnen noch jemanden oder noch eine Voraussetzung, die gegeben werden muss, so dass das Fasten für dich eine Pflicht ist. Und zwar ist es die Ortsansässigkeit. Wenn du ortsansässig bist, ist es für dich die Pflicht. Sprich im Umkehrschluss, wenn du auf der Reise bist, hast du die Erlaubnis zu essen und zu trinken. Wenn du auf der Reise bist, hast du die Erlaubnis zu essen, denn du bist nicht ortsansässig. Und wir haben erwähnt, Voraussetzung ist ebenfalls, dass du ortsansässig bist. Bedeutet, wenn du auf der Reise bist, hast du die Erlaubnis zu essen und zu trinken und alles ganz normal. So, jedoch diesen Tag selbstverständlich nachholen, was denke ich ja klar sein sollte, dass man diesen Tag dann nachholt. Jetzt mag der eine oder andere die Frage stellen, wann beginnt das Fasten? Der Sheikh hat erwähnt, wir je nach der Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhu, der überliefert, dass eine Reise bei circa umgerechnet 83 Kilometer liegt. Es gibt auch eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass eine Reise alles als eine Reise zählt, was unter den Leuten bekannt ist als eine Reise. Eine Reise ist das, was unter den Leuten bekannt ist als eine Reise. Früher konnte man das besser unterteilen, die Städte so weit auseinander waren und so weiter und so fort. Heute erwähnt der Sheikh, ist es etwas schwieriger zu sagen, eine Strecke ist dann eine Reise oder sie ist keine Reise. Und sagt, wir gehen nach der Aussage von Ibn Abbas, 83 Kilometer beginnt die Reise, ab dann hast du die Erlaubnis zu essen und zu trinken. Was sehr, sehr wichtig ist, liebe Geschwister, eine Information bezüglich des Reisens. Du hast die Erlaubnis zu essen und zu trinken, sobald du auf der Reise bist. Und bei dieser Reise spielt es keine Rolle, ob es eine gemütliche Reise ist oder ob es eine anstrengende Reise ist. Eine Reise zählt als eine Reise. Yani wenn du im Flugzeug in First Class und du sitzt hier wirklich im gemütlichsten Flieger und dein Sessel und lässt dich verstellen und so weiter und so fort, ist trotzdem eine Reise. Ja? Ist trotzdem eine Reise. Und wenn du reitest, ja, ist war ich in der Schere erwähnt, aber ich erwähne es nur als Beispiel, damit es ankommt, wenn du auf einem Esel unterwegs bist und dein Rückenmark und alles tut dir weh, weil der Rücken so steif ist und so weiter und die Reise ist anstrengend, ja, ist es ebenfalls eine Reise. Eine Reise ist eine Reise, egal ob gemütlich oder anstrengend. Aber wenn du dir sagst, okay, hör mal zu, ich bin auf der Reise, aber es ist gemütlich, im Auto habe ich eine Klimaanlage oder der Flieger ist sowieso gemütlich, ich verspüre keine Anstrengung, ich möchte trotzdem fasten. Dem antworten wir dann faste. Und wenn ein anderer kommt und sagt, ich habe eine sehr gemütliche Reise und alles ist gemütlich und keine Anstrengung, aber ich möchte essen und trinken, dem sagen wir, isst und trinkt. Bedeutet, die Entscheidung liegt im Endeffekt bei ihm selbst. Er hat die Erlaubnis, sobald er auf der Reise ist, zu essen und zu trinken. Egal, ob die Reise anstrengend ist oder nicht. Ob er es im Endeffekt macht oder nicht, ist seine Sache. Also wir haben den vierten Punkt erwähnt, verpflichtet, dass du ortsansässig bist, dass du nicht auf der Reise bist. Wenn du auf der Reise bist, hast du die Erlaubnis zu essen und zu trinken und diesen Tag musst du nachholen. Und wir haben erwähnt, nach Reise beginnt, damit wir uns einigen auf diese Aussage, bei 83 Kilometer. Jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, liebe Geschwister, und der ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen sollte man zuhören, das ist bestimmt auch eine Frage später beim Sheikh. Vielleicht ist es eine Frage. Was ist, wenn der Grund, den du hast, zu essen und zu trinken, dieser Grund tagsüber vor Maghrib verschwindet? Kompliziert ein bisschen gestellt, die Frage, gell? Ist angekommen trotzdem. Den Grund, den du hast, zu essen und zu trinken, dieser Grund wird nichtig oder wird ungültig im Laufe des Tages, bevor Maghrib eintritt. Wir erwähnen ein Beispiel. Du bist auf der Reise, wie der Chef erwähnt hat, du reist nach Stuttgart, du reist morgens nach Stuttgart, du isst und du trinkst, erledigst deine Angelegenheiten dort und kommst zurück und dann ist das Asr-Gebet. Wie sollst du dich verhalten? Der Chef erwähnt, aus Respekt für diesen Fastentag wirst du die letzte Zeit weiter fasten, obwohl du gar nicht fastend bist. Du wirst diese restliche Zeit fastend bleiben und diesen Tag nachholen. Für die Schwester, die ihre Menstruation bekommt, ebenfalls. Sie hat ihre Menstruation, sie hat ihre Monatsblutung. Zum Asr-Gebet hört diese Monatsblutung auf. Ja, sie kommt in einen reinen Zustand, sie wäscht sie, sie nimmt die große Waschung auf, sie ist wieder im reinen Zustand. Für den Rest des Tages bis Maghrib soll sie fasten. Aus Respekt für diesen Tag. Und diesen Tag nachholen. Ebenfalls für den Kranken, der während dem Tag ja nicht geheilt wird, oder ähnliches, dieser soll ebenfalls weiter den letzten Teil des Tages fasten, aus Respekt zu diesem Tag, und diesen Tag dann nachholen. Den Tag nachholen muss man nur in einem Grund nicht. Wenn eine Person zum Asr-Gebet in die Moschee kommt und sagt, hier, ich möchte zum Islam konvertieren, dann sagen wir ihm, aus Respekt für diesen Tag, faste die letzten 3-4 Stunden, die noch sind, aber du musst diesen Tag nicht nachholen. Aber du musst diesen Tag nicht nachholen. Oder wie der Chef ebenfalls erwähnt hat, ein Bruder kommt in die Moschee am ersten Tag von Ramadan, er hat aber von der Mondsichel und Sichtung nichts mitbekommen, er kommt in die Moschee, er isst und trinkt und man spricht ihn darauf an, dann hat er ebenfalls aus Respekt, diesen restlichen Tag zu fasten und diesen Tag muss er dann ebenfalls nachholen. So viel, liebe Geschwister, zu diesem wichtigen Thema, wenn der Grund, den du hast, nicht zu fasten, tagsüber verschwindet, bevor die Maghrib-Zeit eingetroffen ist, wie du dich dann zu verhalten hast.
وهناك رجل أيضا في الفقه بالنسبة للكافر إذا أسلم أثناء النهار أنه يمسك عليه قضاء اليوم ده. ده رأي عليه بعض العلماء قالوا إن خلاص أصبح مكلفا بهذا اليوم. كذلك فيما يتعلق بالصبي الذي احتلم أثناء النهار. يعني مثلا كان صبيا فجأة أثناء رمضان أثناء النهار احتلم. فأصبح صيام واجب عليه فرض عليه. هو كان مندوب الأول. ماشي كده؟ قالوا يجب عليه إمساك بقية اليوم وقضاء اليوم ده بعد رمضان. يجب عليه إمساك بقية اليوم ويقضي اليوم بعد رمضان. كذلك المجنون إذا أفاق أثناء النهار رمضان يجب عليه إمساك بقية اليوم وبعد كده يقضي اليوم بعد رمضان. كذلك النفساء والحائض كما ذكرت إذا طهرت أثناء اليوم تمسك بقية اليوم وعليها القضاء. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الشروط التي يجب أن تتوافر في من يجب عليه الصيام وهي الإسلام التكليف العقل عفوا التكليف العقل القدرة وبعد كده الإقامة. الدرس القادم إن شاء الله هنتكلم عن بدء صيام اليوم ونهايته. يبدأ إزاي صيام اليوم ينتهي إمتى؟ ده درسنا القادم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Der Sheikh erwähnt hier nur kurz, es gibt noch die Meinung von anderen Gelehrten, die sagen, auch der Kafir, der tagsüber zum Islam konvertiert ist, hat die Aufgabe, diesen Tag wieder nachzuholen und den restlichen Tag zu fasten. Was ebenfalls zutrifft, liebe Geschwister, wenn ein Kind, das die ganze Zeit ein Kind war, und tagsüber während Ramadan, ja, wie man es nennt, bekommt er einen feuchten Traum beispielsweise und er merkt, okay, ich habe das Reifealter erreicht oder das Mädchen bekommt tagsüber ihre Periode oder ähnliches, Okay, das lassen wir weg, weil dann fasst ihr den Tag durch. Ja? Also wir reden vom Jungen. Ja? Der hat tagsüber gemerkt und gefühlt und gespürt und was dazu gehört alles. Ja? Hier, ich habe meine Reife erreicht. Dann hat er ebenfalls die Pflicht, diesen restlichen Tag aus Respekt zu fasten und diesen Tag dann wieder nachzuholen. So, liebe Geschwister, haben wir über die verschiedenen Voraussetzungen gesprochen. Wir haben über die Ausnahmen gesprochen. Wir haben gesprochen über denjenigen, der nicht bei klarem Verstand ist. Ja, natürlich, derjenige, der für verrückt erklärt war die ganze Zeit und während Ramadan kommt auf einmal zu klarem Verstand. Für den zählt dasselbe, den Tag aus Respekt weiterfasten und den Tag sozusagen nach Ramadan nachholen. Also, liebe Geschwister, haben wir über ganz, ganz viele wichtige Punkte gesprochen, die mit dem Fiqh des Fastens zu tun haben. Ortsansässigkeit, wenn der Grund tagsüber verschwindet und so weiter und so fort. Nächste Woche, inshallah, wird es weitergehen mit diesem Thema. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah, so schön für mich und euch und Vergebung. Barakallahu fikum für das Zuhören. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.